Gelobt sei Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus, der uns nach seiner großen Barmherzigkeit wiedergeboren hat, zu einer lebendigen Hoffnung durch die Auferstehung Jesu Christi von den Toten. 1. Petrus 1, Vers 3. Mit diesen Worten, liebe Gemeinde, begrüße ich Sie ganz herzlich zum heutigen Gottesdienst am Sonntag, dem 16.04., quasi modo geniti, der erste Sonntag nach Ostern. Folgendes ist für die Woche abzukündigen. Morgen um 19.15 Uhr trifft sich der Gebetskreis hier in Medenbach. Am Dienstag um 19 Uhr ist Bibelkreis in Breitscheid. Am Mittwoch trifft sich der Kirchenvorstand um 19 Uhr zur Kirchenvorstandssitzung. Am Donnerstag um 19.30 Uhr ist der Gebetskreis in Breitscheid. Am Freitag um 9 Uhr findet das Bibelwalking statt. Der Treffpunkt ist wie gewohnt das Hofgut Neustadt in Breitscheid. Herzliche Einladung zu den Gottesdiensten am kommenden Sonntag zu den gewohnten Zeiten in Breitscheid um 9.30 Uhr und hier in Medenbach um 11 Uhr. Der Gottesdienst in Breitscheid wird von den Gemeindegliedern selbst gestaltet werden und in Medenbach wird Predikantin Sibylle Nilschütz den Gottesdienst mit uns feiern. Die Kollekte vom vergangenen Sonntag, Ostermontag betrug 117,30 Euro und war für die eigene Gemeinde bestimmt. Herzlichen Dank dafür. Gott segne die Verwendung der Gaben und die Gebenden. Die heutige Kollekte ist für die Stiftung für das Leben bestimmt. Die Stiftung für das Leben setzt sich seit 1975 dafür ein, dass werdende Mütter, Alleinerziehende und junge Familien, die ein geringes Einkommen haben, einer Zukunft mit Kind sorgenfreier entgegensehen können. Sie stellt im Gebiet der EKHN finanzielle Mittel für Einzelfallhilfe und für die Förderung von Projekten zur Begleitung benachteiligter Familien bereit. Ansonsten ist noch zu sagen, dass Pfarrer Binek von dem 17. bis zum 23. April Urlaub hat und in dringenden Fällen kann Pfarrerin Kathleen Theis in Triedorf kontaktiert werden. Nun wünsche ich uns allen einen gesegneten Gottesdienst und wir starten mit dem ersten angeschlagenen Lied.
Thank you. Nun geht es weiter. Wir haben ein großes, schönes Fest gefeiert, aber jetzt machen wir keinen Haken da dran. Jetzt sagen wir nicht, okay, das liegt jetzt hinter uns und was kommt jetzt als nächstes? Sondern das ist ja ein Fest der Auferstehung, das Folgen hat, das unser Leben verändert. Und so ist es so gut, dass wir einen Osterfestkreis von 6 Wochen haben, in denen Woche für Woche uns über die unterschiedlichen Texte der Bibel nochmal wieder vor Augen geführt und ins Herz gelegt wird, was das denn nun für uns meint, dass Jesus Christus auferstanden ist, wie sich das in unserem Alltag anfühlen kann. So wollen wir das auch heute miteinander bedenken und über den Segen der Versöhnung miteinander ins Nachdenken kommen. Wir feiern im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Wir haben als Begleitung in den Gottesdienst hinein in Psalm 116 und ich bitte die Männer mit mir zusammen die vorderen Sätze zu lesen und die Frauen die eingerückten. Ich mache es wieder so, dass ich bei den Frauen leise mitspreche, damit das in der Aufnahme auch da ist. Ich liebe den Herrn, macht ihr mit? Danke. Ich liebe den Herrn, denn er hat mich gehört, als ich laut zu ihm um Hilfe flehte. Ein offenes Ohr hat er mir geschenkt, darum will ich mein Leben lang zu ihm rufen. Der Tod hatte seine Arme schon nach mir ausgestreckt, das Totenreich warf seine Schatten voraus, in Not und Leid war ich geraten. Da rief ich den Namen des Herrn an, O Herr, rette doch mein Leben. Gnädig und gerecht ist der Herr, ja, voll Erbarmen ist unser Gott. Der Herr beschützt die Hilflosen, ich war schwach, doch er hat mich gerettet. Komm wieder zur Ruhe, meine Seele, denn der Herr hat mir Gutes erwiesen. Ja, du hast mich vor dem Tod gerettet, meine Tränen hast du getrocknet und meine Füße vor dem Auskleiden bewahrt, damit ich nicht zur Fall komme. So kann ich meinen Weg gehen in der Nähe des Herrn, ja, ich darf am Leben bleiben. Am Glauben habe ich festgehalten, auch als ich sagen musste, ich liege am Boden. In meiner Verzweiflung sagte ich, letztlich ist doch jeder Mensch ein Lügner. Wie kann ich den Herrn jemals danken für alles Gute, was er mir getan hat? Als Dank für die Rettung will ich beim Festmahl den Becher erheben und den Namen des Herrn ausrufen. Ich will die Gelübde erfüllen, die ich vor dem Herrn abgelegt habe. Vor seinem ganzen Volk will ich es tun. Halleluja. Lasst uns diesen Herrn anbeten. Lob singt, ihr Völker alle. Beten und bekennen, himmlischer Vater, auch wir sind Menschen mit mancherlei Not. Manchmal brauchen wir allerdings Zeit, bis wir uns tatsächlich an dich wenden. Dann schreien wir, Aber unser Herz ist so unruhig, dass wir deine Antwort gar nicht hören. Dein heiliges Wort verspricht uns aber, dass du Gutes für uns bereitet hast. Fülle unser Herz mit Stille, dass wir deine Stimme hören. Kyrie eleison. Gepriesen sei der Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus. In seinem großen Erbarmen hat er uns durch die Auferstehung Jesu Christi von den Toten ein neues Leben geschenkt. Wir sind von Neuem geboren und haben jetzt eine sichere Hoffnung, die Aussicht auf ein unvergängliches und makelloses Erbe, das nie seinen Wert verlieren wird. Lasst uns Gott ehren. Danke, Jesus, für diese überwältigend große Hoffnung, die du uns geschenkt hast. Senke du dein kostbares Wort tief in unser Herz und lass uns hören, was uns zum Leben führt. Amen. Jetzt bitte ich alle, die stehen können, dass sie sich erheben für die Lesung des Evangeliums.
Ich lese aus dem Johannesevangelium Kapitel 20, die Verse 19 bis 29. Am Abend desselben Tages hatten sich alle Jünger versammelt. Aus Angst vor den führenden Juden ließen sie die Türen fest verschlossen. Plötzlich kam Jesus zu ihnen. Er trat in ihre Mitte und grüßte sie. Friede sei mit euch. Dann zeigte er ihnen die Wunden in seinen Händen und an seiner Seite. Als die Jünger ihren Herrn sahen, freuten sie sich sehr. Jesus sagte noch einmal: Friede sei mit euch. Wie mich der Vater gesandt hat, so sende ich jetzt euch. Nach diesen Worten hauchte er sie an und sprach: Empfangt den Heiligen Geist. Wem ihr die Sünden erlasst, dem sind sie erlassen. Und wem ihr die Schuld nicht vergebt, der bleibt schuldig. Thomas, einer der 12 Jünger, der auch Zwilling genannt wurde, war nicht dabei. Deshalb erzählten die Jünger ihm später: Wir haben den Herrn gesehen. Doch Thomas zweifelte: Das glaube ich nicht. Ich glaube es erst, wenn ich seine durchbohrten Hände gesehen habe. Mit meinem Finger will ich sie fühlen und meine Hand will ich in die Wunde an seiner Seite legen. 8 Tage später hatten sich die Jünger wieder versammelt. Diesmal war Thomas bei ihnen. Und obwohl sie die Türen wieder abgeschlossen hatten, stand Jesus auf einmal in ihrer Mitte und grüßte sie. Friede sei mit euch. Dann wandte er sich an Thomas. Leg deinen Finger auf meine durchbohrten Hände und sieh sie dir an. Gib mir deine Hand und leg sie in die Wunde an meiner Seite. Zweifle nicht länger, sondern glaube. Thomas antwortete: Mein Herr und mein Gott. Da sagte Jesus: Du glaubst, weil du mich gesehen hast. Wie glücklich können sich erst die schätzen, die mich nicht sehen und trotzdem glauben. Hier endet die Lesung. Herr, dein Wort ist meines Fußes Leuchte und ein Licht auf meinem Wege. Halleluja.
Amen.
Er war es das Geheimnis, wie wir das hinbekommen können, die Auferstehung in unseren Alltag hineinzuholen. Uns ist es geschenkt, der Heilige Geist ist uns gegeben. Wir müssen das jetzt nicht aus eigener Kraft bewerkstelligen, sondern wir werden geleitet durch den Heiligen Geist. Darum hat Jesus als allererstes seinen Jüngern, wie wir es gerade hörten, diesen Heiligen Geist versprochen und geschenkt. Um den Heiligen Geist geht es auch im Bekenntnis des Glaubens, das wir jetzt miteinander sprechen. Ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels und der Erde und an Jesus Christus, seinen eingeborenen Sohn und seinen Herrn, empfangen durch den Heiligen Geist, geboren von der Jungfrau Maria, gelitten unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben und begraben, hinabgestiegen in das Reich des Todes, am dritten Tage auferstanden von den Toten, aufgefahren in den Himmel. Er sitzt zur Rechten Gottes, des allmächtigen Vaters. Von dort wird er kommen, zu richten die Lebenden und die Toten. Ich glaube an den Heiligen Geist, die heilige christliche Kirche, Gemeinschaft der Heiligen, Vergebung der Sünden, Auferstehung der Toten und das ewige Leben. Amen. Jetzt singen wir das Lied 100. Der Predigttext, der uns für diesen ersten Sonntag im Osterfestkreis gegeben ist, steht im ersten Buch Mose im 32. Kapitel. In der Nacht stand Jakob auf. Er nahm seine beiden Frauen, die beiden Sklavinnen und seine 11 Söhne mit sich und überquerte den Jabbok-Fluss an einer Furt. Auch seinen gesamten Besitz brachte er über den Fluss. Dann blieb er allein zurück. Da kam ein Mann und kämpfte mit ihm bis zum Morgengrauen. Als der Mann merkte, dass er Jakob nicht besiegen konnte, gab er ihm einen Schlag auf sein Hüftgelenk, sodass es ausrenkte. Dann sagte er: Lass mich los, denn der Morgen dämmert schon. Doch Jakob erwiderte: Ich lass dich nicht los, bevor du mich segnest. Wie heißt du? Fragte der Mann. Er antwortete: Jakob. Du sollst nicht länger Jakob heißen, sagte der Mann, von jetzt an heißt du Israel. Denn du hast sowohl mit Gott als auch mit Menschen gekämpft und gesiegt. Nenn mir deinen Namen, forderte Jakob ihn auf. Warum erkundigst du dich nach meinem Namen? Fragte der Mann. Dann segnete er Jakob. Jakob nannte den Ort Phnuel, Angesicht Gottes, denn er sagte: Ich habe Gott von Angesicht zu Angesicht gesehen und trotzdem bin ich noch am Leben. Die Sonne ging gerade auf, als er Phnuel verließ. Wegen seiner Hüfte hinkte er. Gott gebe uns ein Herz für sein Wort und Worte für unser Herz. Von Gott geliebte Gemeinde, das ist ja eine Geschichte. Wie soll die uns mit Ostern zusammenführen? Naja, da ist ein Mann, der hat schon richtig was Schönes im Leben erlebt. Schon als ganz junger Mann ist ihm Gott begegnet, dem Jakob. Es war auf einer Reise und er hatte einen Traum. Und er träumte von einer großen Treppe, die zu einem Thron hochführte. Und auf diesem Thron saß Gott. Und auf der Treppe bewegten sich Engel auf und nieder. Und diese Engel brachten ihm von Gott, das ist alles ein Traum, die Nachricht, dass Gott ihn begleiten werde auf seiner Reise und dass er getrost sein möge. Und ja, er ist ganz getrost weitergezogen. Obwohl alleine, ungewöhnlich für die damalige Zeit. Man reiste gemeinhin mit einer Karawane. Weit weg ist er gezogen, in die Heimat seines Großvaters. Dort wohnte ein Onkel, Laban mit Namen, und dort wird Jakob aufgenommen. In den folgenden Jahren wird er erfolgreicher Schaf- und Ziegenzüchter und er findet die Traumfrau seines Lebens. Er heiratet Rahel, seine Cousine, das war damals möglich. Soweit die schöne Linie im Leben des Jakob. Aber der Jakob, das ist einer, der hat richtig viele krumme Wege in seinem Leben. Wenn man einen Lebenslauf schreibt, dann versucht man ja, das Leben gut darzustellen, glatt und schön. Aber wenn man ehrlich ist, dann weiß man, so sieht das nicht aus. Und das geht uns wie dem Jakob. In unserer Biografie gibt es so manches Ereignis, das wir gerne streichen würden. Davon gleich mehr. Jetzt schauen wir erstmal beim Jakob rein. Er ist zweitgeborener Zwilling. Und das brachte ihm den Namen Jakob ein, weil er ein Fersenhalter war. Erst wurde sein Bruder geboren, der auf den schönen Namen Esau hört, und dann er. Und diese Geburt, die ist irgendwie symbolisch. Irgendwie hängt er immer an dem Bruder und will an ihm vorbei. Und darin wird er bekräftigt durch eine Mutter, Rebekka, die den Jakob als ihren Lieblingssohn ausgeguckt hat. Ganz schlecht für den Familiensegen, wenn es Lieblingskinder gibt. Und seine Mutter hat nicht unerheblich Anteil daran, dass er tatsächlich an dem großen Bruder vorbei sich den Segen des Erstgeborenen erschleicht. Ein betrügerischer Akt, mit dem ihm das gelingt. Was ihm den abgrundtiefen Hass seines Bruders einbringt, der schwört, ich töte dich, wenn ich dich erwische, weshalb er auf jene Reise zum Onkel ging. Es war also keine Reise in die Ferien, eine Flucht vor dem Hass des Bruders. Und dann wird er zum Fronarbeiter. Ja, der Onkel lässt ihn bei sich arbeiten, aber er lässt ihn ganz schön schuften, um nix und wieder nix. Und er verliebt sich in die eine der Töchter. Und der Onkel handelt mit ihm aus, du kannst sie heiraten, aber dafür dienst du mir 7 weitere Jahre. Und dann kommt die Ehe. Und im Orient üblich wird die Braut tief verschleiert. Als er sie abends entschleiert, ist es gar nicht seine geliebte Rahel, sondern deren ältere Schwester. Hat der Onkel ihn schön ausgetrickst, weil er ihm erzählt, das ist bei uns üblich, dass zuerst die Ältere heiratet. Er bekommt auch die zweite. Auch das war üblich, mehr als eine Frau zu haben. Aber gleich den Vertrag des Onkels, 7 weitere Jahre, gell? Nun, nachdem der Onkel ihn genarrt hat, hält Jakob dagegen und narrt den Onkel. Er trickst beim Züchten der Schafe, aber das würde zu weit führen, das alles zu erklären. Viel Not hat ihm diese Mehrfachehe gebracht, weil er dann auch noch mit den leibeigenen Sklavin seiner Frauen schläft. Viele Kinder bringt sie ihm auch. Und irgendwann ist es dann so weit, dass er sehr reich geworden ist, indem er seinem Onkel diente, sehr reich geworden. Und jetzt hat er den Zorn seiner Cousins. Die schwören ihm Ähnliches anzutun. Und so flieht er ein weiteres Mal. Also das Leben des Jakob ist nicht wirklich gerade, nicht besonders schön, voller Not. Und jetzt ist er wohin denn unterwegs? Nach Hause. Nach Hause möchte er gerne. Aber kann er doch nicht. Aber will er unbedingt. Wie soll denn das gehen? Mit Furcht und Zittern und nicht wissen, wie das ausgeht. Ich sagte es ja bereits, mitunter gibt es bei uns auch Tage und Ereignisse, die wir gerne aus unserer Biografie streichen würden. Tage, an denen wir gegenüber Menschen und an Gott schuldig geworden sind. Tage, an denen wir definitiv falsche Entscheidungen getroffen haben. Tage, an denen wir gegen jemand anderen richtig unfair gehandelt haben. Und Tage, an denen wir angefangen haben, jemand zu hassen. Leise, und das sagen wir so nicht, aber in unserem Herzen ja. Unversöhnt mit uns selbst sind wir. Und unversöhnt mit dem einen oder anderen. Da fallen Sätze wie, die ist für mich gestorben, wie gut, dass ich die nicht mehr sehen muss und so weiter. Wir alle kennen das aus unserem Leben. Auch unser Leben ist keine strahlend gerade Biografie. Aber in dieses Leben hinein ist Gott gekommen. Nicht zu den strahlenden Frauen und den Männern mit dem glatten Lebenslauf, sondern zu uns, weil die anderen gibt es gar nicht. Für uns ist Jesus Christus gestorben und auferstanden. Darüber möchte ich ein bisschen sagen, aber zuerst gucken wir nochmal beim Jakob hin, weil über unsere eigene Schuld zu reden, fällt uns viel schwerer, als uns anzuschauen, wie das bei jedem anderen verlaufen ist. Jakob will nach Hause und er weiß um den dramatischen Schnitt zwischen ihm und seinem Bruder. Und er weiß, dass es an ihm lag. Ja, der Bruder ist aufbrausend und harsch und all das, ja. Aber er, Jakob, hat das Unrecht begangen. Und jetzt überlegt er, wie kriege ich das hin? Wie kann ich das denn in Ordnung bringen? Und in seiner Angst, weil es geht nicht nur um sein Leben, jetzt geht es auch um das Leben seiner Frauen und Kinder, vom Besitz gar nicht zu reden. Es sind so viele Menschen, die jetzt von seiner Schuld betroffen sind. Da überlegt er sich Folgendes. Von meinem großen Reichtum an Schafen, Kamelen und Eseln und Ziegen werde ich Geschenke machen, großzügige Geschenke. Viele Esel, viele Kamele, viele Schafe will ich aussondern und mit Knechten vorausschicken, meinem Bruder entgegen. Nicht alle auf einmal, sondern in vier Gruppen sollen sie ihm entgegenziehen. Er soll immer wieder auf eine Gruppe stoßen von Menschen mit Tieren und dann wird er fragen, wer seid ihr, wo wollt ihr hin, wo kommt ihr her? Und dann, so sagt er seinen Knechten, sagt ihr Folgendes, ihr sagt, wir sind deine Knechte und schickt dein Knecht Jakob und er möchte dir das hier zum Geschenk machen. Und Jakob hofft, dass das Wirkung zeigt und sein Bruder ihm doch wohlgesonnen sein möge. Und jetzt wartet er. Jetzt wartet er an diesem Fluss Jabok, der die Grenze in das Land ist, in dem sein Bruder lebt. Und er wartet auf die Rückkunft der Knechte und hofft auf gute Nachricht. Und dann kommen sie nicht. Und er fürchtet sich. Sind die getötet inzwischen? Aber doch, zum Schluss kommen sie. Und bringen die Nachricht. Dein Bruder kommt dir mit 400 bewaffneten Männern entgegen. Was soll er tun? Was soll er tun? Die Nacht bricht herein. Ich kann nur nach vorne. Ich weiß es nicht, ich weiß es nicht. Hin und her ist er gerissen. Ich muss es versuchen. Und er bringt seine Familie und seine Tiere schon mal über den Fluss. Aber er selbst geht noch mal zurück. Warum? Was macht der da? Das ist eine dunkle Geschichte. Er wird überfallen. Es geht um Leben und Tod in diesem Kampf. Ich bin ja jemand, der ganz frank und frei sagt, wenn das in der Bibel so steht, dann kämpft da Jakob mit Gott. Vielleicht sind unter euch Menschen, die sagen, das kann ich mir nicht vorstellen. Dann nehmt die etwas übertragene Deutung dieser Geschichte. Der ringt, dieser Jakob, und er zieht in seine Furcht und in seinen nicht vorhandenen Mut Gott mit hinein. Und er hat das Gefühl, das wird die Nacht des Untergangs. Die Nacht hat sowieso etwas Untergangswürdiges. Kranke wissen, wovon ich rede, man ist immer froh, wenn der Morgen kommt. Als der Morgen kommt, ist der Kampf nicht entschieden. Aber Jakob hat eine Ahnung, dass mit Gott und seinem Segen der Tag gelingen könnte. Diesen Segen, den er jetzt will, hat er sich erkämpft, im wahrsten Sinne des Wortes. Es ist kein erschlichener Segen. Und darum diese Zwiesprache: Ich lass dich nicht los. Ich brauch deinen Segen. Dieses Wort des Jakob, das sollten wir uns fest in unser Herz legen. Ich lass dich nicht los. Ich brauch deinen Segen, Gott. Am nächsten Morgen geht er mit seiner Familie dem Bruder entgegen, er begegnet ihm und er wirft sich vor ihm nieder und er sagt ihm, dass er schuldig geworden ist und dass all das, was er ihm schenken möchte, ihm gehört. Und der Bruder sagt: Ich brauche das nicht. Ich bin selber ein gemachter Mann. Aber der Jakob bittet ihn. Er zeigt sich ganz unterwürfig und der Bruder grinst irgendwann und sagt: Naja, wenn du reich geworden bist durch den Segen, den du erschlichen hast, dann steht mir das tatsächlich zu. Wichtig ist, dass er das Geschenk annimmt, weil wenn man im Orient ein Geschenk annimmt, dann ist Frieden. Und um den ging es dem Jakob. Der Segen zeigt Wirkung. Du und ich, wir stehen unter dem Segen des Kreuzes und der Auferstehung. Du und ich, wir sind keine Menschen, die mit dem Alltag alleine klarkommen müssen, die auf ihre eigene Kraft geworfen sind, die es wuppen müssen, was in unserem Leben an krummen Linien läuft, wo uns ein Chef querkommt, ein Mitschüler auf den Füßen steht, eine Nachbarsfamilie immer nur Ärger bereitet. Das müssen wir nicht alleine hinbekommen. Wir müssen nicht an den Orten, an denen wir nicht gut klarkommen, selber vorwärts gehen. Wir haben den auferstandenen Christus bei uns. Sieh, ich bin bei euch alle Tage. Das sagt der Auferstandene uns. Wir sind Menschen, in deren Leben Schuld liegt. Aber diese Schuld, die hat Jesus für uns ans Kreuz genommen. Das müssen wir uns klar machen. Welche? Alle. Alle? Ja. Auch das, was du für nicht möglich hältst. Auch das, wo du denkst, nein, das war so schlimm, das kommt nicht mehr in Ordnung. Das stimmt nicht. Lass dir das nicht einreden und bitte red es dir nicht selber ein. Jesus ist für alle meine Schuld und für alle deine Schuld ans Kreuz gegangen, weil er weiß, dass Schuld und Unversöhnlichkeit uns in unserem Leben runterdrücken und fertig machen. All das hat er mit Absicht, aus Liebe auf sich genommen. Und das ist das, was du und ich nach Ostern einstudieren müssen, hineinnehmen müssen in unser Leben. Es muss uns daran liegen, dass diese Auferstehungskraft des Christus in uns stattfindet. Nicht indem wir das produzieren, sondern indem wir uns öffnen für das Geschenk des Heiligen Geistes und annehmen, dass es wirklich für uns geschehen ist und dass wir uns Versöhnung schenken lassen. Als allererstes Versöhnung mit Gott. Und daraus fließt der Segen der Versöhnung, die wir zu anderen Menschen haben können. Schau dich an, schau dich mit den Augen Gottes an. Sieh nicht dahin, wo du verzweifelt bist, wo du meinst, das lässt sich nicht lösen. Schau dir an, in den Augen Gottes bist du ein Kind Gottes, ein Mensch mit Heimatrecht im Himmel. Dort wirst du eines Tages sein, wenn du auf Jesus Christus vertraust. Heute schon hast du die Würde dessen, deren, die zu Gott gehören. Was Größeres gibt es in dieser Welt nicht. Und damit kannst du jeder Not, jeder Verzweiflung, jeder Krankheit, sogar dem Tod in die Augen sehen. In Christus bist du versöhnt und trägst Versöhnung in dir. Amen. Jetzt singen wir das Lied 365. Insgesamt 4 Strophen davon, 1 und 3 und 4 und 7. Dieses Lied ist eines von denen, die sich besonders gut eignen, es ins eigene Gebetsleben mitzunehmen. Anhand dieses Liedes kann man sehr, sehr schön im Gespräch mit Gott sein. Und die Nummer ist ja leicht zu merken, ist ja eine besondere Zahl. Ich möchte uns die letzte Strophe zu Beginn unseres Gebetes jetzt für uns beten. Und wer von euch kann, der möge schon aufstehen zum Fürbittengebet. Das ist des Vaters Wille, der uns geschaffen hat. Sein Sohn hat Guts die Fülle erworben uns und Gnad. Auch Gott, der Heilig Geist, im Glauben uns regieret, zum Reich der Himmel führet. Ihm sei Lob, Ehr und Preis. Ja, dafür wollen wir dich wirklich aus tiefstem Herzen loben, dass du, Heiliger Geist, uns geschenkt bist, uns Jesus vor Augen malst, die Liebe des Vaters, die Weisheit des Schöpfers, dass du uns hilfst, uns in dieser Welt zu orientieren, die uns so viele schlechte, falsche Signale sendet, die uns wegbringen von dir. Danke, dass du da bist, um uns zurückzubringen in die Arme Gottes. So viel Streit in dieser Welt, in unserem eigenen Leben, angefangen mit dem Streit in uns selbst, aber auch mit Menschen um uns her, bis hin zu dem Streit der Völker untereinander. Über all dem, Jesus, steht deine Versöhnung. Du hast am Kreuz für deine Feinde gebetet, vergib ihnen, Vater, denn sie wissen nicht, was sie tun. Das ist so überwältigend, wie du handelst, und dafür preisen wir dich und beten dich an. In Krankheit gilt uns dein herrliches Erbarmen. Uns und den Menschen, die wir besuchen, Menschen in Not und Verzweiflung. Dein Erbarmen ist jeden Tag bei uns. Immer hast du etwas, was uns auch aufrichten mag. Und bis in die Trauer hinein, in die tiefe Traurigkeit über den Verlust von eigener Kraft und Fähigkeit und über den Verlust von Menschen, da steht die Verheißung der Auferstehung. Und sie ist nicht mehr wegzudenken aus dieser Welt. Alle, die dir vertrauen, können mit dieser großartigen Hoffnung leben. Alle Politiker bitten wir, dass sie die Verantwortung nicht nur vor uns, dem Volk, spüren, sondern auch vor dir, heiliger Gott. Jeder Regierung gilt das, egal wo sie ist in dieser Welt, sie ist dir, heiliger Gott, verantwortlich. Und wir beten für die Opfer dieser extremistischen Vereinigung Boko Haram, die in dem afrikanischen Staat Nigeria so viel wütet, gerade wieder Häuser zerstört hat, das Leben von Menschen verstört, weil Angehörige getötet oder entführt werden. Wir bitten für diese extremistischen Kämpfer, dass du, auferstandener Jesus, ihnen begegnest. Was wird das für eine Begegnung? Diese Menschen voller Hass und Wut und du in deiner unendlichen Liebe. Wir beten einen Moment in der Stille weiter. und schließen unser Gebet mit den Worten des Vaterunser. Unser Vater im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigen. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Und jetzt haben wir noch ein Segenslied, das wir singen. Wenn jemand ganz neugierig ist, dann ist er nächsten Sonntag vielleicht doch in Breitscheid. Die haben einen richtig schönen Gottesdienst vorbereitet. Wir haben das am Freitagabend miteinander überlegt. Und das wird eine schöne Sache. Einfach aus der Gemeinde heraus ein Gottesdienst vorbereitet. Jetzt bitten wir um den Segen Gottes. Herr, segne uns und behüte uns. Lass dein Angesicht leuchten über uns und sei uns gnädig. Hebe dein Angesicht auf uns und schenke uns Frieden. Amen.